Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bittl TV einfach anders. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es ist der 8. Juni. Wir haben Corona-Ausschuss Summary mit Rainer Füllmich heute am Mittwoch. Ich musste ein bisschen vorverschieben, weil ich nachher noch ein Interview habe. Aber Rainer ist so flexibel gewesen und gesagt, gut, 6:30 geht auch. Das freut mich natürlich sehr. Wir sind bei Nummer 107. Krass. Ich bin gespannt, was er zu berichten hat, was das Thema war. Ich glaube, es war so wie meistens immer sehr spannend. Jetzt freue ich mich natürlich, Rainer zu begrüßen. Aber noch vorher, alle bitte den Stream teilen, dass es möglichst viele Leute sehen können. Wir sind schon 2600, da geht noch was. Also, hallo, lieber Rainer.
Hallo Roger, hallo alle. Ja, ich musste eben aus dem anderen Livestream raus. Das ist ja nicht deine Schuld, dass das ein bisschen später geworden ist, sondern meine. Ich hatte ja noch eine Gruppe von amerikanischen Kollegen und Wissenschaftlern, die über eine neue Sammelklage wegen Remdesivir nachdenken und das schon aktiv betreiben. Also wir haben ja von Dr. Brian Ardis gehört, dass das Protokoll, was hier in den USA für die Behandlung von Covid geschrieben wurde, insbesondere auf Remdesivir abgehoben hat. Und das hat nach den Berichten von Brian Ardis, ich habe mir das eben nicht ganz zu Ende anhören können, weil ich ja hier rüber musste, dieser Wirkstoff oder dieses Medikament Remdesivir hat wohl in mindestens einer Studie zu massiven Todesfällen geführt und das dann trotzdem für die Behandlung von Covid vorzusehen. Das könnte sein, dass das funktioniert. Das könnte sein, dass man damit auch Vorsatz hinkriegen kann. Jedenfalls sagt Brian Ardis und einer der Anwälte auch, dass Fauci das gewusst hat, als er das angeordnet hat. Ja, also ich bleibe vornehmlich konzentriert auf die PCR-Test-Sachen, weil wir da einfach so viel wissen, dass jeder, der am Ende die Maßnahmen auf Basis der PCR-Testfälle oder der per PCR-Test herbeigeführten Fälle mitgemacht hat, nicht mehr rauskommen wird. Also da wird es keine Immunität geben. Deswegen ist das mein Hauptziel. Aber warum nicht auch noch auf einer anderen Ebene mitspielen? Viele Wege führen nach Rom, sagt man ja so.
Absolut. Also, da hast du schon mal gesagt, der wird am ehesten, es geht ja nicht darum, da eine Konkurrenz zu sehen, sondern wenn man mehrere Mittel hat, da Druck aufzusetzen, ist das sicher nicht verkehrt. Ja, Freitag habt ihr, glaube ich, um 15 Uhr begonnen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, deutsche Zeit. Was waren die Thematiken? Was hast du uns zu berichten?
Ja, das Thema war Cancel Culture oder Cancel Unculture. Also im Grunde geht es da um diese Zensur, die wir überall sehen können. Die wird gegenüber Medizinern, Juristen, gegenüber jedem ausgeübt. Jeder, der nicht mit dem Ministerium der Wahrheit auf einer Linie ist, der ist eben rechts-rechts-Nazi-Nazi. Das kannst du im Grunde nur aushalten, wenn du dich komplett abkoppelst von dem ganzen Blödsinn, den man da so in den Mainstream-Medien hört. Es ist trotzdem immer wieder ziemlich erschütternd zu sehen, wie viele Leute dann trotzdem Mass Formation, die Kombination aus Mass Formation und offenbar massenhafter Traumatisierung, gerade in Deutschland, wie viele Leute dann trotzdem mitspielen und nicht nur mitspielen, sondern auch auf Leute, die eine andere Meinung haben, um mehr geht es ja gar nicht, massiv losgehen. Das wird sich noch verschlimmern, denke ich, aber dann wird es zum Knall kommen und dabei werden nach meiner festen Überzeugung die, die es gewesen sind und die Hauptverantwortlichen weggefegt werden. Also so richtig viel übrig bleiben für uns als Juristen wird da nicht. Wir werden da ein bisschen was zusammenfegen müssen. Aber das, also was ich hier so sehe, also von hier aus muss ich sagen, sehe, was in Deutschland, in Europa passiert, das ist schon dramatisch. Das ist mit dem, was hier los ist, nicht vergleichbar. Auch nicht mit dem, was in Südamerika los ist. Da haben wir auch gute Kontakte nach Brasilien und so. Nicht ansatzweise vergleichbar. Nun
Hast
gut,
du
ja.
jetzt, kannst du sogar sagen, wenn du in Deutschland bist und jetzt ein anderer Blickwinkel in Amerika bist, fühlt sich das anders an? Sogar für dich jetzt?
Absolut.
Krass, ja?
Absolut. Also natürlich ist das auch nochmal ein Unterschied. Ich war ja Ich war neulich noch mal in LA unten. Das ist schon anders als hier oben in Nordkalifornien, wo eben um mich herum jedenfalls eine besondere Situation. Hier gibt es eigentlich nur Rancher. Und wenn du denen auf die Farm fährst, auf die Ranch fährst und sagst, du musst eine Maske aufziehen, dann kannst du nur froh sein, wenn du schnell genug wieder weg bist. Also ich liebe diese Mentalität, klare Sprache. Und weil so ist es doch. Ich meine, wenn mir irgendeiner einen Haufen Blödsinn erzählt und sagt, diesen Blödsinn musst du jetzt machen, wie willst du denn dann anders mit ihm reden, wenn er dich auch noch bedroht? Aber insgesamt ist es einfach eine völlig andere Stimmung, weil hier mindestens 50% der Bevölkerung, nicht alle aus den in Anführungsstrichen wissenschaftlich korrekten Gründen, die wir jetzt hier über die vielen, vielen Sitzungen im Ausschuss entwickelt haben, aber 50% mindestens der Bevölkerung sind überhaupt nicht einverstanden mit den Maßnahmen, sind auch nicht mit der Regierung einverstanden, weil sie natürlich sich schon länger fragen, wer ist eigentlich Biden? Ist das ein Roboter, den sie da jetzt abends eine 12-Volt-Autobatterie antackern, damit er am nächsten Morgen wieder ein paar Sachen... Also, das ist ja so auffällig. Also, wir sagen immer, in your face. Die hauen es dir ins Gesicht. Ja. Und wer dann trotzdem noch mitmacht, das will man dazu sagen. Aber 50% der hiesigen Bevölkerung machen jedenfalls nicht mehr mit und werden in dem Moment, wo sie versuchen, im Herbst wieder das Ding anzuziehen, werden mit ziemlicher Sicherheit im Wege stehen. Wir haben ja mitbekommen, dass die WHO-Bemühungen, weil sie eben diesen Gegenwind vielleicht doch nicht so vermutet haben, die WHO-Bemühungen, uns die nationalen Souveränitäten wegzunehmen, dass die jetzt hinter verschlossenen Türen weitergehen. Ausgelagert zum Teil in diese Bilderberg-Konferenzen, wo die ganzen Psychopathen sich dann jetzt wohl in Washington D.C. treffen. Aber um die Frage zu beantworten, wenn die Sache gewonnen wird, dann wird sie hier gewonnen. Dass sie gewonnen wird, daran habe ich keinen Zweifel. Ich glaube nicht, dass sie in Europa gewonnen wird. Wichtig ist, dass auch da der Widerstand vorhanden ist. Aber Europa wird wohl, fürchte ich, nur Schlachtfeld sein. Aber gewonnen wird das Ganze hier, weil hier einfach eine große, vielleicht nicht Mehrheit der Menschen, obwohl ich glaube schon, aber eine große Menge an Menschen, schlichtweg nicht mehr mitmachen wird. Wenn die also versuchen, mit Corona 2.0, Monkeypox oder irgendeinem anderen Krempel zu verschleiern, dass die Probleme in Wahrheit durch die Impfung hervorgerufen werden und dann Corona 2.0 ausrufen, dazu sind die Leute dann doch zu schlau, die hier im Widerstand sind. Das wird nicht mehr funktionieren. In Europa vielleicht, aber hier nicht.
Ja, krass, weil das ist natürlich auch die Geschichte mit dem. Was ist eigentlich mit dem Energienotstand, wo der Mr. Biden ausgerufen hat? Hast du da was mitbekommen? Was sagen da die Leute in Amerika?
Nein, wir kriegen das mit, ja. Ich habe gestern Abend gerade mit meinen Nachbarn gesprochen. Die haben noch ein Haus in Oregon, also 8 Stunden oder so entfernt von hier. Und die sagen, ja, Oregon ist auch ziemlich böse. Das ist so eine linksliberale Ecke. Ich habe mich früher auch als linksliberal gesehen. Inzwischen ist ja alles auf den Kopf gestellt. In den linksliberalen Ecken ist die Gefolgsamkeit besonders ausgeprägt. Und da verfallen die Leute auch in Panik und springen über jedes Stöckchen, was man ihnen hinhält. Aber hier merkt man davon nichts. Hier merkt man eigentlich von gar nichts was. Außer, dass die Benzinpreise ziemlich hoch sind. Das sind jetzt $6 pro Gallon. Das ist massiv. $6 für knapp 4 Liter. Eine Gallon sind 3,77 oder sowas. Liter ist immer noch billiger als in Deutschland. Mhm. Aber es ist für amerikanische Verhältnisse hart. Und das bringt schon sehr viele Menschen, die eben nicht so ein hohes Einkommen haben, unter Druck. Das zwingt diese Leute, sich genau zu überlegen, was machen wir denn als nächstes? Mhm. Aber ausgerechnet diejenigen, die nicht so viel haben, sind auch diejenigen, die gleichzeitig am klarsten durchblicken, würde ich sagen. Also das Ganze hat immer zwei Seiten, habe ich ja von Anfang an gesagt, Audi hat heute alterer Pass. Und die andere Seite, die sich hier gerade entpuppt, ist die, dass ausgerechnet die, die man als erstes an die Wand nageln wollte, weil man die für besonders bescheuert hielt, dass die aus Instinkt oder sonst wie heraus, aber auch aus weil sie sich informieren. Ich habe ja ein paar Mal schon angesprochen, die Taxifahrer in Deutschland, ne? Dass ausgerechnet diese Leute am klarsten ihre Position beziehen und sagen, wir machen nicht mehr mit. Aber hier oben die Rancher auch und überall da, wo wir waren, wir sind jetzt durchs ganze Land gereist, haben wir überall sehr, sehr starke Leute getroffen, die sagen, wir machen hier nicht mehr mit. Ne?
Vielleicht noch ein Wort zu der Tour, die du jetzt momentan machst. Wie empfindest du das von der Menge? Hast du das Gefühl, dass es ist auch irgendwie eine Steigerung zu spüren? Und wie nimmst du das wahr, wenn du bist ja dauernd auf Achse?
Also es ist so, wir haben sechs, es waren 9 Venues, 9 Orte, 6 haben wir mitgemacht und dann sind 3 von uns ausgestiegen, weil der vierte, das kann sich jeder errätseln, der die Presseerklärung liest, die unter anderem auf meinem Telegram von Corvin verbreitet wurde, die aber auch von Patrick Wood verbreitet worden ist, eine gemeinsame Presseerklärung. Der vierte ist jemand, der, mit dem wir nicht gemeinsam auftreten können. Das passiert ja öfter, ne, dass Teile von uns unterwandert werden, infiltriert werden. Ich will hier noch nicht mal sagen, dass hier jemand von der anderen Seite gekommen ist, aber es hat sich herausgestellt, dass der vierte ein mehrfach vorbestrafter Mensch ist, der keine Zulassung als Arzt mehr hat. Die hat man ihm weggenommen. Er wurde von einer Grand Jury, das sind immerhin 26 Leute, ne, nicht die Trial Juries, die ein Verfahren entscheiden, das sind 12 Leute, sondern eine Grand Jury hat 26 Leute, das sind, da geht es ja nur um die Frage, wird er angeklagt oder nicht. Und er wurde von einer Grand Jury angeklagt wegen Mail Fraud, Wire Fraud, Medicare Fraud. Also er hat Leistungen abgerechnet, die er nicht erbracht hat. Er hat offenbar auch Geld kassiert für eine Studie, die er nicht gemacht hat. Um das zu verschleiern, hat er gegenüber der FDA, das ist lange vor Corona übrigens, hat er gegenüber der FDA dann die Unterlagen verfälscht und am Ende wurde er also angeklagt. Immerhin von 26 Leuten of his peers. Das sind Leute, die aus seiner Umgebung kommen sozusagen. Das ist ja der Sinn der Sache, dass Leute über einen richten oder über die Frage entscheiden, ob Anklage erhoben werden sollen oder nicht, die so ein bisschen verstehen können, wer man ist, weil die aus derselben Community kommen. Und die haben gesagt, mit dem reicht's jetzt. Und dann hat er in letzter Sekunde, also meiner Meinung nach hat er ein schweres Ego-Problem. In letzter Sekunde hat ihn sein Anwalt dann überredet ist auch das falsche Wort, aber ihm klargemacht, dass es doch besser ist, sich zu einigen. Dann hat er sich geeinigt, $150.000 oder sowas gezahlt, musste monatelang diese Electronic Dings da am Fußgelenk tragen. Seine Lizenz ist weg für mindestens 10 Jahre. Und da alt genug ist, wird man sagen können, die ist für immer weg. Aber es haben sich noch andere Sachen rausgestellt. Er behauptet, er sei Anwalt, er ist keiner. Er behauptet, er hat einen PhD, also einen Doktortitel in Physik. Das hat er auch nicht. Und es ist einfach nur peinlich gewesen. Und die Veranstalter wussten das, haben uns aber nichts gesagt, weil sie ihm geglaubt haben. Weil er gesagt hat, ich bin geframed worden. Genauso wie Judy Mikovits.
Ja, genau.
Ja, da sind wir ausgestiegen. Wir arbeiten jetzt mit anderen Leuten zusammen, haben hier in den Regionen, das ist super. Wir haben in den Regionen teilweise per Livestream, Judy war jetzt das letzte Mal live dabei, erstmal in Kalifornien, haben wir unsere Sachen gemacht. Wir hatten hier Hunderttausende an Leuten. Das haben wir, diesen Reach hatten wir nicht auf der Tour, obwohl diese Tour sich auch schon ziemlich verbreitet hat und wir wirklich gute Leute, unter anderem einen gerade neu gewählten Senator aus Kalifornien, kennengelernt haben, hinter den Kulissen natürlich. Also da hat sich sehr viel draus ergeben. Die letzten Venues, die wir noch machen, werden dann fortgesetzt, möglicherweise sogar in Europa. Da ist ein Plan. Schweiz steht ganz oben gerade, hat mir die Managerin oder die doch Managerin, muss man sagen, von Judy Mikovits gesagt, da könnte noch was draus werden, weil Europa ist, glaube ich, besonders bedürftig. Die Frage ist nur, ob da überhaupt noch einer rein und rauskommt oder, ob man da 2000 Mal geimpft sein muss und möglichst noch einen Raddampfer auf dem Kopf tragen muss. All das ist ja möglich.
Ja, die Schweiz wäre natürlich spannend. Da bleiben wir sicher mal dran. Europa wäre natürlich auch cool. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wie war es am Freitag? Was hast du zu berichten, lieber Rainer?
Ja, wir haben am Freitag mit Tess Lawrie angefangen. Tess Lawrie ist eine Ärztin, die ihr Spezialgebiet ist Schwangerschaft und Geburten. Sie ist der Director der Evidence-Based Medicine Consultancy Limited. Das ist eine Engländerin. Ne? Mhm. Sie hat uns erklärt, wie aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Mittel Ivermectin schlussendlich dieser World Council for Health gegründet wurde. Das fand ich interessant. Ich habe ja bei einer deren Veranstaltungen mitgemacht, das war jetzt im Mai irgendwie. Und die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, die war, das muss man wissen, damit man nachvollziehen kann, warum geistert da jetzt plötzlich so ein World Council for Health rum, wo offenbar auch ziemlich gute Leute dabei sind. Und zwar, es fing alles mit Ivermectin an. Sie selbst übrigens, Tess Laurie, ist Beraterin der WHO gewesen. Und dann hat dieses, was sie hier erfahren hat, hat sie dazu veranlasst zu sagen, oh, mit WHO geht überhaupt nichts mehr. Und zwar, es gab Regelungen der WHO von 2015, die sogar auf deren Website genau aufgeführt worden sind. Danach handelt es sich bei Ivermectin um eine Essential Medicine. Also die war auf der Liste der Essential, der besten oder der wichtigsten Arzneimittel enthalten. Dazu muss man wissen, dass die Entdecker von Ivermectin einen Nobelpreis dafür bekommen haben. Wohlgemerkt, aber auch die WHO hatte das als Essential Medicine auf ihrer Website stehen. Es hat sich herausgestellt, durch verschiedene Studien vorher, aber auch nachher, dass das eben auch sehr gut gegen, erstens als Prophylaxe, aber auch für die Behandlung von Covid-19 hilft. Und da fand sie das schon ein bisschen komisch, dass die WHO keinerlei alternative Heilmethoden auch nur in Betracht gezogen hat, sondern von Anfang an immer nur mal neben dem üblichen Blödsinn, Masken und Händewaschen und Social Distancing, was wir ja inzwischen wissen, alles kontraproduktiv ist, dass sie außer diesen Maßnahmen sonst nur noch die sogenannten Impfungen gepusht haben. Wir kennen ja inzwischen den Zusammenhang, der leicht, wirklich leicht zu erkennen ist. Es gab keine Fälle, sie brauchten Fälle, weil sie von den Betrügereien ablenken wollten, mit denen sie uns jahrzehntelang ausgeplündert hatten. Ende 2019 drohte deren Kartenhaus, deren finanzkriminelles Kartenhaus erneut zusammenzukrachen. Also mussten sie jetzt schnell was Dramatisches machen, wie BlackRock geschrieben hat. Und dann haben sie eben Corona ausgerollt. Sie hatten aber keine Fälle, also mussten sie produzieren. Das haben sie mit Hilfe dieses völlig abartig benutzten Tests. Der Test selber ist ja toll, aber eben nicht für Diagnostik, von Herrn Drosten gemacht. Und das war wiederum die Basis dafür, endlich aufgrund der Fälle, endlich diesen öffentlichen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Und der war die alleinige Basis für das Benutzen von nicht getesteten neuen Arzneimitteln, also diesen sogenannten Impfstoffen. So, da berichtet sie davon, dass sie am Anfang mit einem Dr. Andrew Hill, ich weiß gar nicht, wie das geklappt hat, dass sie das Telefonat, das war ein Zoom-Call, mitgeschnitten hat. Und da sah man, wie sie mit ihm redet und ihn immer härter in die Zange nimmt und sagt, sag mal, Andrew, was zur Hölle ist denn eigentlich los mit dir? Du weißt doch, dass Ivermectin ein großartiges Ding ist. Also lass uns doch endlich mal was dazu sagen. Und dann hat er sich gewunden. Du hast gesehen, dass der Typ nicht mehr wusste, was er machen soll, dass er in die Enge gedrängt sich fühlte. Ja, Drucks. Und am Ende hat er aber eben nicht an der gleichen Leine gezogen wie sie, sondern er hat sich immer unklarer ausgedrückt. Er wurde offensichtlich, das hat er dann auch so quasi zugestanden, unter Druck gesetzt, vielleicht auch geschmiert, das weiß man nicht so genau. Er sagte nämlich, naja, wenn ich hier jetzt so ein Paper schreibe, die Lufthoheit darüber haben die Editors und die Editors, das ist wohl die WHO, also Bill Gates. Also Bill Gates muss aber ja dringend seine Impfstoffe verkaufen, weil er hat ja sein ganzes Geld in Impfhersteller investiert. Also kann man hier Ivermectin nicht gebrauchen. Das führte dann dazu, dass es eine im Februar 2021 die sogenannte Bird Recommendation gegeben hat. Pro Ivermectin, das Bird steht kurz für, ich glaube, British Ivermectin Recommendation irgendwas. Finde ich gleich nochmal wieder. Pro Ivermectin, 65 Ärzte aus allen möglichen, aus 15 verschiedenen Ländern, Wissenschaftler und Mitglieder der Öffentlichkeit, alle haben sich dazu geäußert, dass Ivermectin überhaupt keine Nebenwirkungen hat, aber absolut wirksam ist. 85% der Todesfälle verringert oder die Todesfälle um 85% verringert bei Covid. Du kannst es sogar überdosieren, passiert immer noch nichts. Dann kam die WHO wieder raus, hat inzwischen die Website oder den Teil der Website gelöscht, auf dem sie sagen, hier, Ivermectin ist eine von, gehört in die Liste der Essential Medicines. Haben gesagt, ja, das kann man, da kann man Pferde mit behandeln. Meine Nachbarn, die haben ja Pferde hier auf bei mir laufen. Meine Nachbarn sagen, ja, da kennen wir das auch her, aber wir haben Pferde damit schon behandelt. Aber wir wissen auch, dass Menschen damit behandelt werden. Also es wurde jedenfalls von Milliarden Menschen weltweit benutzt. Nochmal, die beiden Erfinder haben einen Nobelpreis dafür gekriegt. WHO hat dann, nachdem sie die Website gelöscht haben, das Gegenteil gesagt, ah nee, die Nachweise der Evidence dafür, dass das wirkt, ist sehr gering. Wir haben hier, die anderen mögen ja was schreiben von 85% Reduction in Deaths und no adverse effects, aber wir sehen das anders. Und dann kam die ganze Truppe, also ich habe hier aus dem Buch, das ich gerade von Judy Mikovits gelesen habe, gelernt, dass hier in den USA seit den 80ern die gesamte Wissenschaft, insbesondere die medizinische Wissenschaft, verraten und verkauft ist. Und dann kam die ganze Truppe, um das von Fauci durch die Geldvergabe und durch das Absegnen von Studien kontrollierte Nest von, ja, wie soll man sagen, mafiösen Wissenschaftlern, kam dann raus mit einer Studie nach der nächsten, alles Mist, alles Schrott. Und haben gesagt, ja, Ivermectin bringt es nicht, das ist alles sehr, sehr geringe Tatsachen, die es da gibt, wenig, wenig Evidence, also mach mal besser mit den Impfungen. Inzwischen steht aber fest, aus der Datenbank der Pharmakovigilanz hier, 16.02.21, vielleicht war es auch England, 16.02.21, dass die Covid-Vaccines, und das ist jetzt eine sehr niedrige, deswegen wohl auch falsche, wegen Underreporting, falsche Zahl, 4.108 Adverse Effects hatte, vielleicht sogar Todesfälle, das weiß ich nicht genau. Remdesivir 46, aber Ivermectin hatte nur 16 Adverse Effects. Also eigentlich hätte das völlig klar sein müssen. Inzwischen steht auch fest, dass die ganzen Papers, die da gepusht wurden, von wegen, nee, Ivermectin geht nicht, ihr müsst euch impfen lassen, von Leuten gemacht wurden, die allesamt Conflicts of Interest haben. Also Leute, die aus der gekauften Wissenschaft oder wie Patrick sagt, aus Scientism kommen. Ja, Conflicts of Interest. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so jetzt reicht es uns endgültig mit der WHO. Das ist ein Drecksladen, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Und es wurde dann der World Council of Health gegründet. Diese Seite, ich habe die Seite auch nochmal versucht zu finden, die Seite aus 2015, wo die WHO gesagt hat, Ivermectin ist das große Ding und es gehört zu den Essential Medicines, die ist komplett gelöscht, die kannst du einfach nicht mehr finden. Denn die wollten eben die Vaccines pushen. Sie haben dann nochmal einen Versuch unternommen, mit den Authorities zu reden, haben also auf Grundlage ihrer eigenen echten Wissenschaft, das sind ja keine gekauften Wissenschaftler. Ich meine, wer lässt sich auch kaufen, um sich danach erschießen zu lassen? Also wer sich in so ein Fadenkreuz bewegt, indem er sagt, hier ist die wahre Wissenschaft, der hat davon nichts, der hat nur zu verlieren. Also diese echte Wissenschaft, damit haben sie die WHO und andere Behörden hier in den USA, in England, auch in Deutschland wohl konfrontiert. Die haben noch nicht mal reagiert. Die wollten das einfach nicht wissen. Wenn du diese Geschichte dazu nimmst, dann bist du wirklich beim Vorsatz. Wenn du diese Geschichte nimmst, hier wird also eine wirksame Behandlungsmethode nicht nur unterdrückt, sondern glatt verboten. Hier in den USA wurde ja gesagt, nee, Ivermectin nicht, sondern Fauci sagt, das Protokoll ist Remdesivir, was, wie ich gerade eben noch mal gehört habe, in mindestens einer Studie zu 50% Toten geführt hat. Dann bist du mittendrin beim Vorsatz. Also im September 2021 hat man dann gesagt, jetzt machen wir was Eigenes, so wie wir ja auch die ganze Zeit propagieren, wir müssen unser eigenes System aufbauen. Und das war dann dieser World Council for Health. There is a better way, so nennt sich das auch. Das ist das Motto sozusagen. Stop the WHO-Campaign. Das ist diese Anti-Souveränitätskampagne, die inzwischen ja wirklich ins Trudeln geraten ist. Mhm. Die machen jetzt zwar hinter verschlossenen Türen weiter, aber sie sind ins Trudeln geraten. Ja, und im Mai, jetzt vor kurzem, habe ich noch dran teilgenommen, also per Livestream, per Zoom, vom 20. bis 22. Mai. Diesen Jahres gab es tatsächlich eine ziemlich erfolgreiche Konferenz des World Council for Health, die auch eben unter diesem Motto stand, There is a better way. Ja, so viel also zu Tess Lawry. Und danach haben wir mal gesagt, Mensch, wir brauchen noch mal jemanden aus der Künstlerszene. Nun kenne ich Ludger Kusenberg noch nicht so richtig persönlich, aber ich hatte ein paar Mal mit ihm per Zoom zu tun. Ich dachte, der ist ja vollständig auf meiner Linie. Der entspricht mir, Ludger K. Der ist Kabarettist, hat bereits mehr als 1000 große Varieté-Shows moderiert, hat auch einen YouTube-Kanal, den sollte man sich angucken. Ludger Live heißt der. Der Mann ist einfach witzig. Ne? Ich glaube, er arbeitet inzwischen auch mit Nikolai Binner zusammen. Auch der ist super witzig. Mhm. Beide haben sich sehr deutlich positioniert. Es gibt auf der anderen Seite ja auch Leute, die sich deutlich positioniert haben. Irgend so eine Frau, deren Namen ich mir nicht merken kann, das ist ein der Ex-Mann meiner Frau, hat gesagt, oh, die ist witzig. Ich habe die angeguckt, dachte, hä, witzig, wo ist die denn witzig? Die drischt einfach nur auf die andere Seite ein und ist dann so zwanghaft witzig. Weißt du, siehst ihr schon körperlich an, dass es ihr ganz schwer fällt, die harten Sachen, die sie da raushaut, wirklich rauszuhauen. Vermutlich ahnt sie innerlich, dass sie auf der falschen Spur ist, aber nun gut, auch das wird sich von selbst erledigen, denke ich. Und dann gibt es dazwischen ja auch noch Leute. Darauf habe ich Ludger auch angesprochen. Also Monika Gruber sagte, er versteht das, dass sie zwar auf der richtigen Seite ist, aber Berührungsängste hat mit Leuten, die sich noch klarer positionieren. Mhm. Also das gibt ja auch viele Leute, die sagen, mit dem Ausschuss kann ich nicht reden, weil der ist ja sowas von gegen die Maßnahmen und ich möchte ja wenigstens noch mit einem Fuß im Mainstream stehen. Meine Reaktion darauf ist, das ist völlig okay, wenn das einer machen will. Für mich bedeutet es aber Lebensgefahr, wenn ich sowas täte, wenn ich noch im Mainstream wäre, weil dieses System eben am Krachen ist. Das ächzt ja schon, sodass es jeder hören kann. Aber da war noch ein interessanter Typ, ich glaube, der heißt Florian Schröder. Der hat ein paar Auftritte gehabt, wo ich dachte, auf den ersten Blick wirkte er so, als würde er kritisch sein, hat sich dann mal ins Feuer begeben auf eine Demo, glaube ich, in Stuttgart oder so. Und hat dann irgendwann das kennst du, da hat er irgendwann die Leute da angegriffen. Also da habe ich gesagt, Mann, der mag ja Talent haben, Ludger, aber der ist ja voll auf dem falschen Trip. Der wird ja böse, böse bezahlen müssen für das, was er da anrichtet. Da sagte Ludger, ja, da kann ich mich auch nicht so richtig zu äußern. Ich glaube auch, dass der sehr viel Talent hatte. Aber ich kenne ihn jetzt gar nicht mehr so. Ich kann ihn nicht mehr erkennen. Ich glaube, so hat er sich geäußert. Okay. Das kann man ja auch verstehen, dass jemand wie Ludger da vorsichtig ist. Der macht inzwischen was ganz anderes, offenbar wesentlich erfolgreicher als vorher, macht viele Privatauftritte, hat aber auch noch Auftritte in kleinen Varietés. Ein Auftritt ist gerade abgesagt worden, hat er gesagt. Da hatte er in Köln, glaube ich, in einem Varieté einen Auftritt. Das ist ein Familienunternehmen. Er sagte, er kann das verstehen, dass sie es abgesagt haben. Andererseits sagt er, natürlich werde ich auch noch mal mit denen reden, aber nicht jetzt. Jetzt macht es ja keinen Sinn. Aber er hat sich mit denen geeinigt in 5 Jahren, wenn die Nummer hier durch ist. Und dann ist sie durch, so oder so. Dann werden wir uns noch mal unterhalten. Ja, er kennt die ganze Szene, sagt, der Grad der Gehorsamkeit, also auf Linie, ich befolge die Befehle, ist bei den Comedians besonders hoch. Merkwürdig, ne? Bei den Musikern sei das völlig anders. Teilweise, natürlich betrifft es jetzt alle, die Eventszene, das habe ich ja hier gesehen. Wir sind ja in lauter Eventcentern gewesen. Du denkst, du bist in Geisterstädten, ne? Ja. auch in Deutschland. Die Vorverkaufszahlen, die krachen erschreckend zusammen. Wenn man vorher mal 10.000 hatte, hat man jetzt nur noch 4.000. Wieso? Ja, Angst vor Corona, aber auch das Geld wird knapp. Vielen Leuten geht die Kohle aus und die sagen sich, muss den Tank voll machen oder ich muss was zu essen kaufen. Und jetzt kann ich leider keine Ahnung, 50 oder 100 Euro für so eine Show ausgeben. Mhm. Aber er ist jetzt eben vielfach privat unterwegs und das führt natürlich zu einem wesentlich engeren Kontakt mit dem Publikum. Er sagt ja, früher hat er sich auch schon manchmal gewundert über manche Kollegen in der Garderobe. Einer war ganz leichenblass. Und dann haben sie ihn gefragt, was ist denn mit dir los? Ja, ganz schlimm, mein Yachtplatz in Andratsch ist gekündigt worden. Ja, wenn du solche Probleme hast, dann hast du bald keine mehr, ne? Oh. In diesen Zeiten.
Ja. Ich hab da noch eine Anekdote. In der Schweiz habe ich mal so einen Promi, kenne ich jetzt einfach, habe mal mit ihm geredet, ganz am Anfang von Corona-Zeiten. Dann habe ich gesagt, hey, wieso macht ihr da mit? Was ist los? Was ist der Grund? Und dann hat er einfach geplaudert und hat gesagt, die haben Verträge mit den Medien. Die haben ganz klare Verträge mit den Medien, die werden hochgepusht und wenn du da nicht mitmachst, dann wirst du fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und da bist du weg vom Fenster. Und das ist natürlich heftig. Ich habe das nicht gewusst, dass das so krass ist. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in der Schweiz weiß ich es jetzt mit einem. Wenn du da nicht gehorsam bist, auf Nimmerwiedersehen. Und ohne Medien hat natürlich ein Künstler wahrscheinlich keine Chance.
So sieht's aus. So sieht's aus. Außer du verabschiedest dich aus dem System, so wie er es jetzt weitgehend gemacht hat.
Genau.
Er hat dann auch nochmal die Bedeutung, fand ich interessant, beschrieben, die manchmal so ein einziger Tisch hat oder zwei Tische, wo Leute, die entweder besonders gut oder besonders schlecht drauf sind, dann praktisch, ist auch eine Form von Mass Formation, dann praktisch die Stimmung bestimmen. Also wenn man mit denen dann ins Gespräch kommt, sagt er, das ist, glaube ich, eine Kunst, dann kannst du damit den ganzen Saal in diese Stimmung, in die hoffentlich dann positive Stimmung lenken. Ja, danach haben wir Steve Kirsch gehört, der ist Milliardär aus, ich glaube, Sacramento ist er, und High-Tech-Entrepreneur, Philanthropist ist er, hat COVID-19 Early Treatment Fund gegründet. Sein Geld hat er unter anderem damit verdient, dass er einer der beiden Leute waren, die diese Optical Mouse, also da brauchst du dann keine Schnur mehr, diese Optical Mouse erfunden haben. Oh, jetzt habe ich mich selbst aus dem Bild geschossen. So. er hat mich mit einer Flut oder uns mit einer Flut von Statistiken ein bisschen herausgefordert, hat unter anderem, also das Interessante an ihm ist, er und seine Familien zweifach geimpft. Und dann haben sie gemerkt, ach du Scheiße, hier stimmt was nicht. Unsere Freunde sterben uns alle weg. Und dann ist er der ganzen Sache mal nachgegangen. Er ist ja als, ja, wie soll man sagen, als Unternehmer ist er dann eben den rationalen Weg gegangen und hat geguckt, wie sehen denn die Statistiken aus. Und die Statistiken sahen so aus, dass die Life Insurance Rates teilweise von 40% Steigerungen der Gesamtmortalitäten gesprochen haben, nach Beginn der Impfungen. Und er sagt, er kann das gar nicht verstehen. Er ist ja wie ich hier, ist ja vier Stunden entfernt von mir in Kalifornien. Der sagt, 8 bis 9 Leute pro Tag testen positiv. Wo kommt denn da die Begründung her für all den Zirkus? Ich denke, das ist ihm jetzt erst aufgefallen. Und wenn es ihm vorher aufgefallen wäre, dann hätte er sich ja nicht impfen lassen, in Anführungsstrichen impfen lassen. Er sagt, ich bin noch nie ein Misinformation-Spreader gewesen. Jetzt ist er aber einer, so wie auch Wolfgang rechtsradikal und Neonazi ist oder ich vermutlich auch. Ich weiß es nicht, ich lese den Kram ja nicht. Aber er sagt, nachdem er dann und seine Familie zweifach geimpft waren und rund um ihn herum immer mehr Freunde erkrankten oder sogar starben, da hat er sich die Sache eben genau angeguckt und hat gesagt, kann es eigentlich sein, dass die sogenannten Impfungen die Sache viel schlimmer machen? Ja, und so ist er dann drauf gekommen, dass das wohl tatsächlich so ist. Wir reden von mindestens 500.000 Toten, sagt er, wahrscheinlich viel mehr nach Impfung in den USA. Es ist ein Elefant im Raum, der ist an Elephant in the Room, aber keiner will ihn ansprechen. Covid hat wahrscheinlich viel weniger Menschen das Leben gekostet, wahrscheinlich weniger als 25.000, hat er berechnet, als jetzt durch die Impfung sterben. Wenn das und das ist ja wohl die Statistik, also die halte ich für falsch, also übertrieben, wenn hier von der amerikanischen Bevölkerung 220 Millionen Leute geimpft worden wären, dann würde man bei günstigster Betrachtung 25.000 Menschen retten, aber man bringt eben mehr als 500.000 um. Das ist der Elephant in the Room, sagt er. Das Ganze tötet mindestens 20 Mal mehr Leute, als die sogenannten Impfstoffe Menschen retten. Ich glaube, es ist noch wesentlich dramatischer nach allem, was wir gehört haben. Die 39 Menschen hier in Kalifornien, die nachgewiesenermaßen wohl an Covid gestorben sind, das kann nicht so richtig viel sein. 8 Neuerkrankungen sind ja alles nur positive Tests pro Tag. Das reicht auch nicht aus für das, was man hier angerichtet hat. Er hat uns also immer weiter, auch noch aus anderen Staaten, aus Massachusetts hat er uns gesagt, da haben wir in 2020 oder im Vergleich zwischen 2020 und 2021 ist, glaube ich, der Unterschied zwischen bis dahin ohne Impfung und dann mit Impfung, haben wir 45% Steigerungen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Warum impft man überhaupt Menschen, überhaupt Kinder, sagt er, die durch Statistik überhaupt nicht betroffen sind? Ja, das hat was damit zu tun, dass man dem Narrativ glaubt. Ja, und dafür sind wir ja nun da, du und ich und andere, das Narrativ zu entlarven als eine reine Lügengeschichte. Omikron zum Beispiel, also ich will hier nicht langweilen, ein paar von den Zahlen will ich trotzdem nochmal zum Besten geben. Omikron, 94% derjenigen, die Omikron gekriegt hatten, waren geimpft. Nur 6%, die es gekriegt haben, waren nicht geimpft. Wir erinnern uns, dass sogar, Bill Gates gesagt hat, das ist der bessere Impfstoff. Wir haben ein Video von Fauci, der sagt, wer die Krankheit durchmacht, der braucht nicht mehr geimpft zu werden. All das hat er auch garniert mit Statistik zum Besten gegeben. Ja, ich glaube, das reicht, weil ich, wie gesagt, mit Statistiken, das weiß ja jeder, kann ich nicht so viel anfangen. Also unterm Strich ist ihm jedenfalls nach der Impfung klar geworden, nachdem er genauer reingeguckt hat und da auch sehr viel Geld investiert hat in Studien, die gemacht wurden, ist ihm klar geworden, dass die Impfungen das wahre Problem sind und nicht das Virus selbst. Das Virus ist beherrschbar durch ein intaktes Immunsystem, genauso wie die Grippe beherrschbar ist. Wir haben dann wieder Erzbischof, ist das ja, Vigano gehabt. Ah, okay. Den haben wir das zweite Mal befragt. Wir hatten insgesamt, das waren alles schriftliche Fragen, damit er sich ordentlich vorbereiten kann. Hier hatten wir jetzt die vierte Frage. Die befasst sich damit, dass er einen Brief an Donald Trump geschickt hat, in dem er nicht nur auf den Deep State hingewiesen hat, sondern auch auf die Deep Church. Was meint er damit? Ja, sagt er, Deep Church ist das, was in der Kirche sozusagen das Synonym ist oder die Analogie zum Deep State in der Politik, in der Restgesellschaft. Biden und Bergoglio, so nennt er den Papst, den nennt er gar nicht mehr Papst, Biden und Bergoglio, die treiben diese Ideologie voran. Das ist eine maoistisch-kommunistische Ideologie, die den Menschen sozusagen komplett des Menschseins beraubt, der die Identität wegnimmt. Man ist dann nur noch ein Teil der Masse. Die haben sich die Macht unter den Nagel gerissen. Und sein Schlusssatz zu dieser Frage war, The gates of hell shall not prevail over the church. Cooler Spruch, könnte auch von Clint Eastwood kommen. Aber er hat es eben auf die Kirche bezogen. Also diese Verbrecherbande wird jedenfalls nicht über die Kirche gewinnen, sagt er. Die fünfte Frage war, viele Leute, die diese Geschichte von ihm oder von uns hören, er hat ja ein großes Following, ne? Das darf man nicht vergessen. Mhm. Die sagen, ey Mann, das sind doch alles Conspiracy Theories. Wie kann man darauf antworten? Er sagt, naja, das ist schon vernünftig, dass man so reagiert, jedenfalls, wenn man so aufgewachsen ist, dass der Sohn seinem Vater vertrauen soll, der Student seinem Lehrer oder seinem Professor, der Patient seinem Arzt, dass die Bedürftigen den Charities vertrauen sollen, dass die Gläubigen den Kirchenmännern und Menschen vertrauen sollen und so weiter und so weiter. Aber, sagt er, die oberste Autorität, die auch all diese Leute nur weitergeben können, also im Verhältnis Vater-Sohn, im Verhältnis Lehrer-Professor und Student zum Beispiel oder Patient-Arzt, das sei ja nur die von Gott. Und da sei leider über die letzten, er hat sogar gesagt, 200 Jahre, sei in all diesen Institutionen, Vater, Sohn sehe ich noch nicht so richtig, aber das scheint sich darin wiederzuspiegeln, die seien alle infiltriert worden. Inzwischen sei über Blackmail oder über Rewards, ja, Schmiergeld oder Druck, Erpressung, da sind wir schon wieder im Bereich dieses Kindesmissbrauchs, seien weiteste Teile der Gesellschaft korrumpiert und deswegen seien all diese Vertrauensverhältnisse, die würden zwar noch funktionieren, aber sie hätten keine Grundlage mehr oder in vielen Fällen keine Grundlage mehr. Im Übrigen kann man ja die Augen nicht davor verschließen, dass wir das selber zugelassen haben. Ich meine, ich erinnere mich auch, ich habe eigentlich nicht mitgemacht, als diese Geschichte mit Political Correctness aufkam und diesem ganzen Gender-Kram, habe ich immer gesagt, was soll der Scheiß? Aber trotzdem habe ich nichts gemacht, sondern ich habe gedacht, ach, geht mich da nichts an. Notfalls ziehe ich mich auf meine Ranch zurück, dann sollen die ihren Mist alleine machen. Aber Tatsache ist, dass wir alle da in irgendeiner Weise, so hat er es jedenfalls erklärt, durchaus mitverantwortlich sind. Aber es ist doch im Grunde ganz einfach zu verstehen, sagt er. Wir müssen uns nur angucken, wer das Narrativ bestimmt. Wem gehören die Medien? Na, das wissen wir inzwischen zur Genüge. Und wer bezahlt die Politiker und die Institutionen? Auch das wissen wir zur Genüge. Ja. Wenn also die superreichen Psychopathen über den WEF die öffentlichen Institutionen übernommen haben, Hostile Takeover, dann leuchtet inzwischen ein, woher der Wind weht und warum die Meinung, die ja nicht nur eine Meinung ist, sondern die gekoppelt ist mit Zensur für andere Meinungen, warum das inzwischen das Bild bestimmt. Es sind immer dieselben Leute, sagt er, wenn man genau hinguckt, dann sind das Leute, die insbesondere über die Hochfinanz ihre Fäden spinnen. Wir wissen auch, wer sie sind. Sie werden damit nicht durchkommen. Die sechste Frage, so, jetzt ruft mich gerade mein Freund Björn Pirwitz an. Die sechste Frage war, it has been a few years since you strongly criticized, das ist eine sehr wichtige Frage, Pope Francis for lifting penalties against the former Archbishop of Washington, Theodore McCarrick. Jetzt geht es also um die Sache mit dem Kindesmissbrauch. Ja, und da sagt er ja, das ist jetzt die Verbindung zwischen der Moral und der moralischen, moral and doctrinal Verkommung. Das ist eine abgeglittene Moralität, die darf nicht zu neuen Moralität werden. Was er damit meint ist, schon beim Zweiten Vatikanischen Council wurde das alles verschleiert von der Kirche, von den Führungsleuten in der Kirche, offenbar in der Hoffnung, dass der Glaube überleben kann, insbesondere dann überleben kann, wenn man diese ganzen, ja, ich glaube, wie hat er sich ausgedrückt, Vorkommnisse ignoriert. Das kann ja nicht klappen, sagt er. Es führt nur dazu, oder es hat dazu geführt, dass eine ganz langsame Eingewöhnung gab, dass immer mehr offenbar nach außen der Eindruck erweckt wurde, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Und wir erinnern uns, die Grünen haben ja vor vielen Jahren auch mal propagiert, oh nee, so schlimm ist es gar nicht, Kindesmissbrauch ist halb so wild. Wer diesen Schritt allerdings geht, der ist reif. Für den gibt es kein Entkommen mehr. Das hat er so nicht formuliert. Aber er sagt, Gott sagt ja nicht, du bist mein Freund, wenn du dir aussuchst, was du von dem, was ich als Vorgaben gebe, akzeptierst, sondern du bist mein Freund, wenn du mir folgst. Also er meint, klare Regeln müssen eingehalten werden. Und eine dieser klaren Regeln, das dürfte vielleicht die klarste sein, ist Finger weg von den Kindern. Und solange die Kirche das nicht akzeptiert, wird sie nicht wieder auf die Beine kommen. Mittelmaß geht sowieso nicht, sagt er. Wer auch da versucht, einen Mittelweg zu finden, der ist auf dem Holzweg. Jedenfalls der Glaube, also ich habe ich sage das natürlich nicht ihm gegenüber, ne? Aber ich habe ja immer wieder betont, ich bin nicht religiös, weil ich nicht an die Kirche glaube, weil ich nicht daran glaube, dass Machtkonzepte überhaupt gegenüber Menschen umgesetzt werden sollen. Mhm. Jedes Mal, wenn ich in der Kirche gewesen bin, habe ich nur gedacht, oh hey, wer versucht mich denn hier zu bedrohen und einzuschüchtern? Ja. Aber ich glaube schon an Spiritualität, das habe ich ja oft gesagt. Er sagt jedenfalls, der Glaube in der Theorie reicht nicht aus, wenn man gleichzeitig Kindesmissbrauch zulässt. Das korrumpiert die Seelen, das macht erpressbar, mal abgesehen davon, dass die Kinder zerstört. Und das ist jetzt das Hauptproblem der Kirche, dass sie durch diese nie aufgearbeiteten Probleme, die jetzt offenbar zum Mainstream gemacht werden sollen, es wird ja immer dramatischer und immer mehr in your face, dass sie dadurch ja, ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, hat. Die wurden, ja, die persönlichen Skandale, die jetzt ans Licht kommen, die, wenn einer spricht, die führen natürlich auch dazu, dass die Leute zerstört werden, die davon betroffen sind. Und die Bemühungen, das alles ein Cover-up draus zu machen, macht es nur noch schlimmer, sagt er. Es kommt ja sowieso raus.
Wie, sagt er auch was wegen, ich finde ja, das ist die Wurzel alles Übels, sind die Kinder. Ist er auch diese Meinung? Wie sieht er das?
Hat er sich da geäußert? Ja, das ist, er sieht das als das zentrale Problem. Und das ist ja, ich meine, sonst hätte er nicht gesagt, ein Teil der Truppe, diese moralische Verkommenheit, die er anspricht, Teil der Truppe lässt sich eben schmieren, nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch innerhalb der Restgesellschaft. Und ein Teil der Truppe wird unter Druck gesetzt, wird erpresst, genau mit diesen Themen. Ne?
Also das ist schon.
Ja, dann haben wir die siebte Frage gehabt und gesagt, naja, Sie können ja als Kirchenmann nicht wirklich medizinische Ratschläge geben, aber da Sie diese gegenwärtige Krise genau untersucht haben, sich damit befasst haben, auch mit den Sachverständigen, die sich dazu geäußert haben, was sagen Sie zu diesen mRNA-Injections? Da sagt er, oh ja, das führt zu einem Eingriff, zu einer Manipulation der DNA. Das ist der wahrscheinlich most alarming aspect of this epical battle. Also das ist der alarmierendste Aspekt dieser epischen Auseinandersetzung. Damit wird das Immunsystem zerstört und es geht dabei um Tötungen für Geld. Tja, das ist sehr deutlich. Dann hat er die achte Frage. In Ihrem Brief an Donald Trump haben Sie von einer Konfrontation zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der Dunkelheit gesprochen. Wo stehen Sie in dieser Konfrontation? Oder wo stehen wir in dieser Konfrontation? Was sind die möglichen Resultate dieser Auseinandersetzung? Das heißt, was kommt am Ende bei all dem, was wir hier gerade erleben, raus? Ja, also so richtig viel hält er auch nicht von Trump. Der hat ja nun mal diese Operation Warp Speed gemacht, hat sich bis heute nicht davon distanziert, obwohl er jede Gelegenheit gehabt hat. Diese Auseinandersetzung, sagt er, läuft ja im Übrigen nicht erst seit Covid, sondern schon seit Jahrhunderten. Was am Ende dabei rauskommt, ist ganz einfach. Er sagt, da ist er wieder sehr streng, wie soll ich sagen, katholisch. Er sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Also da scheint er, ich habe es nicht ganz verstanden, aber da scheint er wieder die oberste Autorität Gott anzusprechen. Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Das kann man auch anders formulieren, aber ich glaube, damit ist gemeint, wer glaubt, dass er noch immer mit einem Fuß im Mainstream stehen kann, der wird es nicht schaffen. Das ist auch meine Überzeugung. Ja, wir werden jedenfalls dafür sorgen, dass das Böse sein Ziel nicht erreicht. Das ist schon ins Trudeln gekommen. Das Gute wird über die Spiritualität gewinnen. Das ist seine Schlussfolgerung. Ich könnte ja noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber... Es ist immer schwer für mich, aus diesen teilweise streng oder stark religiös gefärbten Botschaften die allgemeinverständliche rauszuholen. Ich habe aber am Ende gesagt, dass ich praktisch in jedem Punkt seiner Meinung bin. Ich würde es anders formulieren, als er es gemacht hat. dass ich, obwohl ich ja nicht religiös bin, aber schon an Spiritualität glaube, auch der Meinung bin, dass das Endergebnis, was er schildert, dass das Gute gewinnen wird, dass das richtig ist. Es wird nur wahrscheinlich eine Menge Menschen das Leben kosten. Und wir können nur hoffen, dass diejenigen, die schwer beschädigt sind, dass man denen in irgendeiner Weise noch helfen kann. Also der Outlook ist ja positiv. Wir sind ja alle der Überzeugung, dass wir das gewinnen werden und hoffentlich bald und nicht über Jahrzehnte noch verschleppt, sondern hoffentlich bald. Ich glaube, dass wir bald in die Lage kommen werden, wo sich die Dinge entscheiden. Der Tipping Point, der sogenannte, scheint immer näher zu rücken, weil die andere Seite ins Trudeln geraten ist, weil sie mit ihrer Agenda nicht mehr durchkommen. Jetzt müssen sie, meine ich, in Europa die Kriegskarte ziehen, weil sonst hilft gar nichts mehr. Ja, also, das war's.
Das ist vielleicht noch ein Punkt, wo im Chat vorher besprochen wurde. Ich erkenne hunderte von Menschen, die nach der dritten Impfung nichts haben. Da möchte ich das einfach nochmal einblenden. Du kennst das wahrscheinlich, die Seite Batch Codes of Coronavirus 2019 Vaccine. Da kann jeder, wenn er das möchte, auf dieser Homepage das Land eingeben. Wir können mal schauen, wir sind da bei Germany. Und es lohnt sich da mal reinzugehen, wenn du den Mut hast, dann gib deine Batch an und schau mal, was passiert. Das ist mal wieder aktuell, Last Update vom Juni, 3. Juni, da macht jemand eine tolle Arbeit. Und da kannst du mal schauen, ja, es gibt Batches, wenn wir ganz am Schluss schauen, wo du fast gar nichts hast. Da hast du null, nada, nichts.
Also, meine Reaktion darauf ist, sicherlich ist hier getestet worden. Das haben wir von Wolfgang Wodak sehr oft gehört, dass hier im luftleeren Raum experimentiert wird, weil niemand, die ganzen Behörden, niemand kontrolliert, was in diesen Vials wirklich drin ist. Aber die Leute, die mit den mRNA-Vaccines sozusagen gespiked wurden, also mit Moderna und mit BioNTech, Pfizer, bei denen ist davon auszugehen, dass das Immunsystem zerstört wird. Da stirbt nicht jeder sofort dran. In den Tests oder in den Batches, wo man besonders harte Nummern ausgetestet hat, da sind die Leute sofort gestorben oder nach einem halben Jahr gestorben. Aber wenn dein Immunsystem zerstört wird, dann wirst du irgendwann nach dem Motto, wir kreieren das Problem und wir liefern die Lösung, dann wirst du irgendwann nur noch mit der pharmazeutischen Industrie überleben können. Und wie lange weiß man auch nicht und wie gut weiß man auch nicht. Aber das beste Beispiel dafür, wie eine ganze Bevölkerung ziemlich kaputt gemacht werden kann durch die Nahrungsmittelindustrie und durch die pharmazeutische Industrie, beide werden von denselben Leuten gesteuert, ist hier, ist in den USA. Hier ist ein großer Teil der Bevölkerung, jeder, der mal hier war, der kann das nicht übersehen haben, ganz offensichtlich in einen sehr schlechten gesundheitlichen Zustand versetzt worden. Das hat es vor der pharmazeutischen und der Nahrungsmittelindustrie nicht gegeben. Aber nochmal, niemand soll doch überredet werden. Jeder soll, muss seine eigene Entscheidung treffen. Und wenn er meint, ich kann mir auch die 100. Impfung noch reindrehen, fine with me. Also es betrifft uns nicht.
Aber einfach
wir
nicht,
machen unser eigenes Ding.
Genau, aber nicht die anderen zwingen wollen oder entsprechend aggressiv behandeln, weil sie jemand die Maske oder diese Spritze nicht möchte. Das ist nicht okay. Ich mache das mit meinem Körper, was ich will. Und das hat mir niemand zu sagen, was ich zu tun habe mit meinem Körper. Das ist das Einzige. Wenn jemand dieses 10er-Abo abholen will, vielleicht gibt es diese Bratwurst oder dann bei den Affenpocken die Banane. In der Schweiz gab es eine gewisse Zeit lang einen Gutschein für ins Puff. Kann man auch machen. Also die waren recht kreativ. Muss man sich mal Gedanken machen, wenn du solche Anreize schaffen musst, dass die Menschen eventuell dann sich dann noch spritzen lassen. Schon alleine da musst du sagen, ist das wirklich noch was mit Gesundheit zu tun? Du siehst, hast auch bei der Werbung nie was gesehen von Gesundheit. Du hast nur gesagt, du kannst reisen, du kannst Party machen, du kannst wieder Sport machen, du kannst Leute treffen. Aber von Gesundheit war nie die Rede. Aber es sind alle Sachen, die müssen aufgearbeitet werden. Und das Interessante, heute in Deutschland wieder habe ich einen Bericht gehört. Leute, lass die Geschichte gut sein. Wir müssen uns auf die Zukunft konzentrieren. Wir müssen nicht zurück in die Geschichte gehen. Das ist jetzt genau dieser Scheiß, die Politiker meinen, alles zu vertuschen und das unter den Teppich zu wischen. Nein, das darf nicht passieren. Es muss aufgearbeitet werden. Und dafür gibt es halt Leute wie du, Corona-Ausschuss und alle anderen, die da den Finger drauf halten und sagen, nein, da gab es viele Fehler und das muss aufgearbeitet werden. Und die Fehler gemacht haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, das ist ja der Hauptgrund, wieso wir diese Arbeit machen.
Ja, Rainer. Ja, pass auf. Roger, ich muss rüber in einen anderen Livestream mit den Griechen. Tut mir leid, aber
alles gut.
Die warten schon seit 8 Minuten.
Hey, Rainer, vielen Dank.
Okay,
und bis bald.
Klar. Macht's gut. Der bis Sieg dann. Ist unser.
Genau.
Und wir sind fast da.
Und das Fest der Menschheitsfamilie. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. So, das war Rainer. Ich werde jetzt noch ganz kurz mit euch das anschauen. Der Link könnt ihr finden, knollfrank.github.io. How bad is my badge? Ich habe das schon ein paar Mal geteilt. Schaut euch das an. Bitte auch, was wollt ihr noch sagen? Genau. Es schauen recht viele Leute zu. Wenn du in der Pflege bist, wenn du Ambulanz fährst, wenn du Arzt bist, wenn du auf der Krankenversicherung arbeitest, wenn du Bestatter bist, wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich habe die Schnauze voll, was ich da momentan gesehen habe, ich möchte mit diesen Unstimmigkeiten, mit diesen Fake, wo da jedes Mal versucht wird, uns unterzujubeln, möchte ich raus, ich kann nicht mehr den Mund halten, ich möchte raus mit dieser Information. Bitte meldet euch auf info@bittel.tv. Es ist nie zu spät, besser spät als nie. Es braucht Menschen, die einfach jetzt einfach sagen, jetzt reicht's. Und wir wissen von ganz vielen Menschen, ihr seid unter Druck gesetzt worden, ihr seid zum Teil auch erpresst worden und so weiter. Aber ihr bitte denkt daran, es geht um Menschenleben. Jede Interview oder jede Meinung oder jede Input kann Menschenleben retten. Und das ist für mich die Motivation, um diesen Aufruf zu machen. Ich bitte euch, dass ihr, wenn jemand sich angesprochen fühlt, das zu tun. Dann auch noch, denkt daran an die Ländergruppe auf bittel.tv. Wenn ihr außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz lebt, dann bitte meldet euch, dass wir diese Ländergruppen vervollständigen können. Wenn irgendwas an Fragen auftauchen in diesem bestimmten Land, dann kann ich die Leute vor Ort fragen und muss nicht irgendwelche Medien glauben, die dann irgendwas von einer Agentur kopieren. Ihr wisst, was ich meine. So, in 20 Minuten geht es weiter mit dieser traurigen Geschichte, wo ein geistig und körperlich behinderter Mann aus dem Bus vertrieben wurde, weil er keine Maske hatte. Der Eva wird spontan auch dabei sein, Eva Rosen, Buddha ist dabei, ich bin dabei und die Gebrüder, wo das Ganze schildern werden, wenn ihr dabei sein wollt in 20 Minuten. So, ich wünsche euch was. Danke fürs Dabeisein. Bitte teilen, bitte Telegram-Kanal abonnieren, sehr wichtig. Und gebt es bitte weiter. Das ist, wir müssen einfach immer mehr werden, dass wir diese Informationen weiterleiten können. Und ich möchte zum Schluss auch noch sagen, das heißt nicht, das, was ich sage, immer das auch so sein muss. Es geht darum, dass ich einfach mir wünsche, dass die Menschen offen sind für eine zweite, dritte oder auch vierte Meinung, um dann auch sich selber ein Bild machen zu können, um nicht nur diese ARD und ZDF für bare Münze nehmen. Das ist meine Hauptmotivation für das, was ich hier mache. Und darum sage ich jetzt auch immer am Schluss, ihr wisst, was jetzt kommt, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.
Wenn der letzte Sonnenstreu übers Land einer feucht und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz jetzt schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit. Fürs schönste Land, für deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Färbt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wie deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit. mein Herz erschlagt an alle Tag. Mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deinen Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Wenn das reinste Wasser über deine Stirn rinnt, weil Freiheit ein Gefühl ist, dass sie keine Worte findet, solange den Glockner es Gefilde ziehen und Edelweiß noch immer blieren und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sagt. Mein Herz ist schlau. Immer in Rot-Weiß-Rot.